Pro und Konter. Podcast zurück nach einer Woche Pause. Die Schuld ist der Herr Gysi.
Das stimmt nicht.
Nein, stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Man hätte ja eigentlich, also ich bin ja schon sehr, sehr kontrollsüchtig. Also mir geht es auch um Macht. Das ist so, auch beruflich. Aber jetzt in diesem konkreten Fall hätte ich zugelassen, dass man eine Ferienvertretung an das Mikrofon gelassen hat, ausnahmsweise. Wenn es jemand ist, wo man nicht gefährlich wird, also logischerweise bei jemandem, der dann grundsätzlich nur Leute neben sich duldet, die schwächer sind und wo wir nicht können, wo wir nicht karrieretechnisch oder anderweitig können reinpfuschen können. Also, man ist ja nicht blöd. Und darum, ich weiss auch nicht, nein, hättet ihr doch, aber ihr habt nicht letzte Woche.
Nein,
aber ist
jetzt,
gut.
Das war jetzt quasi ein Angriff auf mich, oder? Du hast mich so schnell ins Enkel gestellt. Also, du duldest nur schwache Leute neben mir.
Ja,
ich habe das Problem nicht. Ich habe gerne starke Leute neben mir, weil dann das Produkt besser wird. Das lernst du dann auch irgendwann mal noch.
Nein, mir geht's.
Wir hatten tatsächlich eine Vertretung gehabt, aber wir haben leider keinen Termin gefunden. Darum entschuldige mich da nochmal an dieser Stelle dafür, dass letzte Woche unser Podcast ausgefallen ist. Ist leider wirklich nicht anders gegangen. Aber nächste Woche, das kann ich jetzt schon ankündigen, haben wir dafür den Marco Mäder dabei, Vertreter.
Ist das schon fix?
Aus dem
offiziell.
Fußball.
Hat er schon zugesagt?
Das ist fix.
Sehr gut. Sehr gut. Also dann freuen wir uns tatsächlich. Dann
haben wir endlich einmal Fußballfachkompetenz da. Wir fischen ja meistens im Trüben.
Sehr trüb.
Aber wir bemühen uns halt.
Ja,
wie wir so sind.
Genau, richtig. Aber jetzt, ja, eigentlich ist das immer ein kurzes Intro, bevor nachher das Jingle kommt.
Das und Jingle, wo wir auch noch bewerben.
Oh ja.
Neues Jingle.
Ja, also jetzt.
Unsere Produzentin Jennifer hat das zusammengebastelt.
Hat ganze Arbeit geleistet. Ich finde, zusammengebastelt ist ein bisschen profan formuliert für das, was sie da im Schweiß ihres Angesichts nächtelang fabriziert hat.
Ich glaub,
komponiert. Doch, doch. Nein. Jenny, doch, ich bin sicher.
Das macht sie das mit einem Fingerschnippen, hat sie das
erledigt. Das glaube ich eben nicht.
Das ist eben sehr geschickt. Das braucht man nicht lange.
Das ist eben Kunst, oder? So schwierige Sachen, so einfach auszusehen, das zeichnet wahre Grösse aus. Und ich würde sagen, das ist jetzt in ihrem Fall offensichtlich so gewesen. Darum unterschätzt du jetzt wahrscheinlich ihre Leistung massiv. Aber komm, wir sagen kurz noch, über was wir reden. Wir reden über Fußball, IB, FCB und ein bisschen über GC und Portugiesen. Dann reden wir über die US Open, die tatsächlich gespielt werden, mindestens von Mengen. Black Lives Matter Strike, ich glaube, ich habe es noch nie richtig gesagt.
Black Lives Matter,
ja.
Genau.
Mhm. Im US-Sport und über.
Ein bisschen Golf und.
Velo.
Der Fritz Scherwe.
Ja.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Das war das kürzeste Intro in der Geschichte des Intro. Darum möglichst schnell jetzt als Thema an. Am Sonntag war das Cup-Finale. IB hat sie Cup-Fluch besiegt. Sie Finalfluch hat tatsächlich das Double geholt in dieser bisschen speziellen Saison. Der FCB geschlagen. Dank einem Goal in fast letzter Minute. Marvin Spielmann und Giorgi Nikolic in einer Art Co-Produktion, wo mindestens der Zweitgenannte wahrscheinlich so schon lange am liebsten wieder vergessen hat. IB. Also endlich ganz oben auf Schweizer Bühne. Beide Titel gehabt diese Saison. Mehr oder weniger souverän. Durchmarschiert. Ist das jetzt so? Vormachtstellung, IB auf Jahre raus, um es mit dem Franz Beckenbauer zu sagen, unbesiegbar.
Ja gut, unbesiegbar vielleicht nicht, aber ganz sicher eine dominante Rolle wird IB spielen. Mit der Selbstsicherheit, die sie gewonnen haben. Mit dem Kader, den sie haben, mit der finanziellen Reserve. Der Vorsprung wird nicht so schnell zusammenschmelzen, nehme ich jetzt mal an. Also, dass dominant sein werden, ist, glaube ich, unbestritten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass IB nächstes Jahr von irgendjemandem angegriffen wird auf Tour. Dass sie zwischendurch mal einen Match verlieren können, das
hoffen wir.
Ist wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, wenn man so überlegen ist, wird man zwischendurch mal vergessen, warum man so gut ist und dann laufen wir mal rein. Aber über Jahre ist ein bisschen schwer vorhersehbar, weil man nicht weiss, wie Konkurrenz schafft. Also ja, die Frage ist auch, wird sich der FC Basel irgendwann mal erholen? Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Und eben, man sieht, St. Gallen hervorragende Saison gespielt, aber da fehlt dann einfach Breite im Kader. Und wenn sie jedes Jahr noch wieder Spieler verlieren, die dann lieber woanders spielen, was international auch könnte.
Zum Beispiel zu IB gehen, wie jetzt der der St. Gauer Captain, der Silvan Hefti,
der genau,
frisch vorgestellt worden ist.
Ist halt dann eine Konsequenz davon, wenn man auffällt, gute Leistungen zeigt, dass man den nächsten Schritt macht. Und der nächste Schritt kann in der Schweiz auch sein, dass man in der Schweiz wechselt. Dann, früher war es der FC Basel, jetzt wird es dann IB sein, was dazu führen wird, dass die Dominanz eben von so einem Club noch erdrückender wird. Ob man das gut findet oder nicht, das ist einfach so.
Ja, gut ist es nicht. Also gut wäre ja eigentlich, wenn es so läuft wie lang in der letzten Saison, wo man eigentlich einen Dreikampf gehabt hat. Mit IB, wo man, glaube ich, als Favorit bezeichnen darf, auch in den Runden, wo St. Gallen vorne war, im FC St. Gallen und Basel, wo irgendwann mit Dürren sich können dran krallen lang. Nur, eben, bei St. Gallen ist jetzt die komplette Offensive das erste Mal weg, hat sich verabschiedet. Auf Schottland, Deutschland, in der Abwehr verliert man. Jetzt gibt es grundsätzlich keinen Grund daran zu zweifeln, dass man dort nicht wieder etwas solides auf die Beine steht. Ob es dann wieder so läuft wie letzte Saison. Ja, das ist dann wahrscheinlich sehr viel verlangt. Und der FCB, ja, eben, auf den können wir jetzt dann noch sprechen wahrscheinlich. Aber das ist, ja, dort ist die grosse Frage, wird man tatsächlich nächstes Jahr mehr mit sich selber beschäftigt sein, als mit dem Gegner. Das ist wahrscheinlich die ganz grosse Gefahr, die beim FCB droht. IB, vielleicht können wir noch kurz vorschauen. Also wenn wir schon von Dominanz reden, europäisch ist ja Basel in den letzten Jahren immer besser gewesen. Also man hat deutlich mehr für den UEFA-Koeffizient gemacht. Hat auch das Jahr, die Saison, die jetzt abgelaufene Saison, immerhin sich bis in die Europa League Viertelfinals führen gespielt, was eine sehr, sehr respektable Leistung ist. Das ist IB noch nie gelungen, auf das Level zu kommen. Klingt das Jahr? Klingt der Schritt auch?
Ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit. Also beim FCB hat es ja auch eine Weile gedauert, bis man einmal richtig weit geholt ist. Ist auch eine Folge dann halt von der Qualität, die man hat im Kader und der Erfahrung, die man sammelt auf internationalem Niveau. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es braucht schon etwas, dass die jungen Spieler dort auch ihre Vollleistung können empfachen oder entfalten, besser gesagt, ein gewisses Maß an Erfahrung. Wo sie halt gewinnen mit mehr und mehr Sieg und mehr Teilnahme, wird sich sicher irgendwann in Erfolg niederschlagen auf internationaler Ebene. Nicht mehr an bei IB auch. Also, das ist nur eine Frage von der Zeit.
Also, Weg in die Champions League, wissen wir jetzt, führt über Midtjylland, dänischer Meister. Also ein bisschen, was darf man das so sagen, Laptop-Club. Für irgendwie wahnsinnig fortschrittliche Statistiken und Rekrutierungsstrategien bekannt. Und dann droht Slavia Prag in der letzten Playoff-Runde vor der Champions League. Es tönt auf den ersten Blick entspannt. Die sind aber extrem überlebende Meister geworden. Ich glaube, zwei Matches verloren letzte Saison oder so. Also, ja, wahrscheinlich auch für einen Schweizer Meister tatsächlich eine rechte Herausforderung. Also, ich weiss nicht. Eigentlich würde man sagen, die müssen jetzt den Schritt machen. Vom Namen her sind die Gegner machbar, oder?
Das sagt man aus unserer Perspektive. Ja. Aus der Perspektive von einem tschechischen Fußballfan sagt der wahrscheinlich auf gut.
Young Boys, was ist das? Ja, genau. Ja,
nein, nicht einmal das, aber es sagt Schweizer Meister. Also, das ist ja keine grosse Adresse in Europa. Die Schweizer Liga, dem müssen wir eigentlich weiterkommen.
Kommt darauf an, den Marek Suchi verfolgt hat, der damals beim FC Basel, damals, vor nicht allzu langer Zeit beim FC Basel, noch eine wichtige Stütze war.
Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt in der Beurteilung der Chancen von Slavia Prag nachher. Aber es ist
möglich. Es auch nicht.
Es ist möglich. Vielleicht erzählt er auch noch ein bisschen etwas und sagt, die und die können das und die und der können das nicht. Jetzt habe ich mich fast...
Nein, aber ich weiss, was er sagen wollte.
Frage von der Perspektive. Ich glaube, es gibt ein paar Top-Ligen und bekannte Clubs und alles, was hinten dran kommt, ist auch jederzeit alles möglich. Wie sich die verschiedenen Clubs entwickeln von Jahr zu Jahr, kann man auch nicht immer genau einschätzen. Also, außer man beschäftigt sich pausenlos mit dem.
Mit dem tschechischen Fußball.
Zum Beispiel.
Nein, das haben wir, glaube ich, beide nicht.
Das, aber die werden auch Spieler verlieren, die in eine größere Liga können oder eben. Intern gibt es wahrscheinlich keine grosse Möglichkeit damit, um sich zu verbessern, wenn man von einem Serienmeister spricht wie Slavia Prag. Oder? Also lockt auch dort das Ausland. Clubs, die immer sich irgendwo auf der gleichen Ebene bewegen, auch in Zukunft. Vielleicht wird sich das sogar noch akzentuieren, was auch nicht gut ist eigentlich für den Fußball.
Das wäre sehr schlecht sogar.
Ja, aber es ist ein bisschen Tendenz, oder? Mit dem immer mehr Geld für immer die gleichen Clubs.
Ja, sieht tatsächlich so aus. Slavia Prag übrigens zu 99% im Besitz von einem chinesischen Energiekonglomerat. Sehr sympathisch. Oh je, meine, hoffentlich schlägt ich bei dir. Unabhängig von meinen sonstigen Sympathien, aber das muss jetzt wirklich nicht auch noch sein. Gut. Tschechischer Meister seit den letzten zwei Saisons übrigens. 18, 19, 19, 20. Also Serienmeister haben wir vorhin gesagt. Das ist wahrscheinlich Seriensieger mindestens letzte Saison in der Meisterschaft.
Gut, chinesische Besitzer, das ist heutzutage
gehört zum guten Ton.
Qualitätsmerkmal.
Zu GC kommen wir gerade noch. Können einen Moment.
Geld verdienen haben wir vorher erwähnt. Da geht es um den FC ein bisschen drum. FC Basel.
Er leitet über.
Er ist ein bisschen klamm.
Der FCB?
Aber er ist nicht nur klamm, wenn es um die Finanzen geht, er ist auch klamm, wenn es um die Ideen geht und die Ausstrahlung im Moment. Es geht drunter und drüber. Die Wahrnehmung ist total das Chaos. Der Präsident will nichts wissen von Chaos und sagt, ja, das wird dann alles wieder gut einmal Meister werden, was so einfach auch nicht sein dürfte in nächster Zeit. Und die Fans sind wieder auf meiner Seite. Also Bernhard Burgener gibt keine gute Figur ab, eigentlich schon ganz Weile nicht, aber besonders in der letzten Woche nicht, auch mit der Verpflichtung und Kommunikation in Sachen Sforza.
Ja, das ist sowieso noch ein interessantes Kapitel. Also eigentlich, ich glaube, aus einer Perspektive ist die Personalie Sforza keine schlechte. Nämlich, man sagt ja, man muss schon nur aus finanziellen Gründen in Zukunft wieder vermehrt auf junge Sätze, auf eigene Sätze, auf Spieler, die sich noch entwickeln müssen. Sforza hat einen Ruf, nämlich, dass er in der Lage ist, junge Spieler weiterzubringen. Jetzt hat Sforza dummerweise auch den Ruf, kein sehr guter Kommunikator zu sein, im Gegenteil. Dort enorme Defizite zu haben. Jetzt kommt er an einen Ort, wo Kommunikation sowieso schon ein Problem ist. Da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein. Also, man würde ihm wünschen, auch mit seiner Geschichte, ist jetzt länger, ich glaube, ich sage es jetzt salopp, weg vom Fenster gewesen, nachdem er bei GC und in Luzern vorher immerhin schon auf höchster Stufe trainiert hat in der Schweiz, jetzt in Wiel, sich eigentlich wieder berappelt, dort scheinbar einen guten Job gemacht, wenn man denen darf glauben, wo das nahe verfolgen. Ja, und jetzt kommt das Basel und das ist eigentlich auf eine Art ist bezeichnend, oder? Dass man dort jemanden muss holen, der halt dann gleich nicht der ganz grosse Name ist. Jemand, der auch eine zweite Chance sucht. Jetzt habe ich extrem meandriert in dieser Aussage, aber die Personalie Sforza.
So Unrecht hast du ja nicht. Also, natürlich hat er Sforza.
Hast du nicht Unrecht.
Ein grosser Name in dem Sinn.
Als Trainer nicht.
In der Schweiz hat er einen grossen Namen. Als Ex-Spieler in seiner Spielerkarriere einen Haufen erreicht. Als Trainer, wie gesagt, nicht. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also wir bewegen uns da. Also ein europäischer Spitzentrainer wird der FCB nicht kriegen.
Wahrscheinlich nur einen, was der einst wird, vielleicht.
Ja gut, aber das ist absurd.
Das weiss man einfach im Voraus nicht.
Ja gut, aber das wäre dann in Zukunft. Das ist auch wieder im Trüben gefischt.
Ja,
man sagt, wie gesagt. Ein europäischer Spitzentrainer ist einer, der jetzt ein europäischer Spitzentrainer ist und nicht einer wird.
Okay.
Das meine ich, das wird er nicht kriegen. Also muss er sich irgendwo bedienen, wo es halt noch möglich ist. Vielleicht hat man den Namen auch gewählt, weil man irgendwie von anderen Problemen will ablenken und denkt, es hat ja wieder einen grossen Namen als Trainer, einen scheinbar grossen Namen als Trainer. Dass wir uns dort nicht nur mit dem Vorwurf gefallen lassen, ja, wer ist denn der, den kennt man nicht, was ja eigentlich auch kein Problem wäre, wenn Qualität stimmt. Ich weiss eben, da zehren verschiedene Kräfte innerhalb von dem FCB auf allen Seiten, das merkt man ein bisschen. Ich glaube, man muss dem Schwarz aber schon eine Chance geben, sich nochmal zu bewähren. Er hat sich ja ein bisschen verändert, hat es geheissen. Wobei, das sehen wir dann zu dem Zeitpunkt, wo Not am Mann ist, wenn er quasi als Krisenkommunikator gefordert ist, dann werden wir sehen, ob er sich dort verbessert hat, ob er auch im Punkt der Kommunikation in der Super League spielt oder ob er nicht gescheiter in der Challenge League geblieben wäre.
Das ist, ja, das wird wahrscheinlich am Schluss auch über Erfolg und Nichterfolg tatsächlich in der Ära als Sforza entscheiden. Also nach innen mag das zum Teil Hand und Fuss haben, wenn die mindestens in Basel, sagen wir mal bei den grösseren Schweizer Clubs, nicht nach aussen auch halbwegs vernünftig kannst verkaufen, dann wird es sehr schnell sehr, sehr schwierig. Vor allem zu Basel. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon noch einmal über die Grosswetterlage dort reden. Also das Tuch zwischen der Clubführung und einem grossen Teil der Anhänger. Ja, das am Wochenende wieder gemerkt, ich war wieder mal auf Besuch gewesen, nachdem ich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr in der Stadt Basel wohne, schon aufs Reissen gehabt und bin geschwind heim. Und da hängen in der ganzen Stadt tatsächlich Plakate, wo unverblümt und in sehr deutschen und deutlichen Worten Abgang von Bernhard Burgener und von seinem CEO, von Roland Heri, das sind die zwei, wo man so als Hauptübel ausgemacht hat, gefordert wird. Und zwar so, dass die Plakate, und das hat mich tatsächlich noch beeindruckt, die hängen dann einfach tagelang so. Also es gibt offenbar niemanden, der findet, ja, der Blödsinn, den hängen wir jetzt ab und schrittet ein. Also da hängt am Fanshop mitten in der Stadt am Samstagabend bei der Mittleren Rheinbrücke eine ziemlich, ziemlich direkte Aufforderung, die sollen doch jetzt abfahren. Hm? Ja. Ein deutliches Zeichen. Also die Stadt und der Herr Burgener, die sind sich, glaube ich, so fremd wie noch nie.
Gut, das hättest du jetzt auch schneller können formulieren.
Hätte ich können, aber irgendwie müssen wir ja auf die halbe Stunde kommen, wenn ein Podcast
sein. Das schaffen wir schon.
Los, sag auch etwas.
Ich glaube, grundsätzlich muss man sich einfach klar sein, im Sportclub mit der viel Unruhe und Chaos und Diskussionen, die es gibt, wo zum Teil auch vom Präsident ausgehen, sich nicht nur um den Präsident drehen, ist es in der Regel eigentlich noch nie gut gekommen. Also die Leute reizen und herausfordern mit dieser Sache, das kann ein Stilmittel sein, wo man bewusst wählt, aber das ist da nicht passiert. Da ist einfach auch viel Fachkompetenz verloren gegangen und ich glaube, hat noch keinem Sportclub gut getan. Das sieht man immer wieder und wenn der Präsident so oft in den Medien ist und sich muss erklären und immer wieder sich wehren muss, auch sich Vorwürfe ausgesetzt sieht und die dann quasi vom Tisch redet, ohne näher darauf einzugehen, ich sehe noch eigentlich keine grosse Zukunft mehr. Da muss auch wieder Fachwissen in den Club kommen und die weigern sich offensichtlich, um mit dem Burgener zusammenzuarbeiten, weil sie merken, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann geht das nicht gut. Dann kriege ich nachher auch ein Stück etwas ab von dem ganzen Schaden, der dann entsteht. Also ich glaube, da muss man sich schon irgendwo mal bewusst werden, um was es da überhaupt geht. Es geht um einen Club, der jahrelang Nummer 1 war in der Schweiz, wo gut verdient hat, wo grosse Reserven hatte. Und das hat man innerhalb kurzer Frist alles in einen Scherbenhaufen verwandelt. Mehr oder weniger. Nicht alles, aber zum grossen Teil. Auch der Umgang mit dem Marcel Koller zum Beispiel. Irgendwo mal klarer Schnitt, frühzeitig klar kommuniziert, ist auch nicht passiert. Also da richtet man einfach auch Schaden an. Zum Beispiel auf dem Transfermarkt. Agent und Spieler beobachten so einen Club ja ganz genau. Und wenn man merkt, da läuft etwas schief, man weiß nicht mehr genau, in welche Richtung das geht, lässt man lieber die Finger davon. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Der Burgener hat, wie du mir vorher erzählt hast, so schön auch erzählt. Gut, das habe ich auch bei uns können lesen, dass ja gar kein Angebot für die Spieler, die noch Interesse rum sind, eingegangen sind, was ja auch nicht ganz nachvollziehbar ist. Also, die Anzeichen stehen nicht.
Es gibt keine Widersprüche
dafür, dass es besser wird im Moment.
Ja, das ist, glaube ich, das Problem, oder? Also, an und für sich, also der Burgener sagt ja immer grundsätzlich, was weit Leute denken. Wir sind im Europa League Viertelfinale gewesen, wir sind im Cup-Finale gewesen. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man in einen Superligisten rauskegeln auf dem Weg dorthin. Also, man hat gegen Amateure und gegen Challenge-Ligisten sich dort hineingespielt. Kann man nichts dafür. Für das los, aber trotzdem, also Konkurrenz, so eine Riesenleistung, es tut mir leid, ist es für einen stolzen FC Basel grundsätzlich mal nicht. Und nachher Platz 3 in der Meisterschaft, also ich meine, wann ist der FC Basel das letzte Mal Dritter geworden? Dann müssen wir lang, lang zurückblättern, dann müssen wir dann also schon ehrlich sein, tatsächlich. Und man hat zwar gesagt, man müsse kleinere Brötchen backen, man macht das mit eigenen Leuten. Jetzt hat man die eigenen Leute, das sind die Herren Streller, Frey, Ceccaroni, die man so ein bisschen als Legende vorgeschoben hat, um auch irgendwie den rot-blau hausgemachten Weg symbolisieren. Ob man den jetzt beschreitet oder nicht, ist noch schwierig zu sagen. Die Nachwuchsarbeit die scheint immer noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Man hat jetzt zum Beispiel Herr Marchand am Wochenende gesehen spielen, der aus der eigenen Jugend kommt, der das eigentlich vernünftig gemacht hat. Mindestens in der ersten Halbzeit. Aber jetzt gehen wir sehr ins Detail. Und man sollte uns eigentlich kurz fassen auf dieser Plattform. Genau, nein, aber was offensichtlich ist, also man hat die Legende, die man eigentlich gehört hat, zum Glaubwürdigkeit zu schaffen, vergrault. Jetzt kann man sagen, dass sie einbödete Säcke, die Haltung kann man haben und sagen, denen hat man zu wenig. Keine Ahnung, der Schmaus gebracht und der Herr Streller und der Herr Frey und der Herr Ceccaroni, der jetzt auf Indien versetzt worden ist. Sie selber nicht am richtigen Ort gewesen, die Haltung kann man haben. Es hilft einfach nicht.
Es hilft nicht?
Nein, es hilft einfach nicht, tatsächlich. Weil, wenn du nach aussen vermitteln willst, dass da irgendetwas aus dieser Tradition heraus, wo der FCB dafür steht, tatsächlich soll entstehen, etwas Neues, das nachhaltig ist, ja, dann fehlt im Moment, glaube ich, jedem, der ein bisschen sich für den FC Basel wohlwollend interessiert. Ja, so ein bisschen die Anzeichen dafür, wo das soll herkommen. Keine Ahnung, wie der Carli Odermatt.
Ja.
Ja, das ist ein guter Typ, glaube ich. Aber Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die ihn jetzt als extrem kompetenten Einflüsterer sehen, zum Beispiel.
Nein, der hat mich eigentlich geholt, um ein bisschen Hände zu schütteln.
Also gut, das war ja vorher schon. Ambassador war ja vorher schon vom FC Basel, unter der alten Führung.
Die Rolle war ihm eigentlich auf den Leib geschneidert, das hat er auch sehr gut gemacht. Aber jetzt, der im Verwaltungsrat, der mitredet, ich meine, der Frey zum Beispiel, hat mir immer gedacht, das ist einer, der sehr ehrgeizig ist, zielstrebig. Und wenn man so einen holt, muss man vielleicht dem einmal zuhören. Also, der hat ja keine Idee, zum FC Basel zu schaden.
Und vielleicht muss man...
Gegenteil. Also, die Fachkompetenz muss man halt pflegen und hegen. Und wenn man merkt, dass derige Leute nicht zusammenarbeiten mit einem Präsidenten, der offensichtlich außer Rand und Bank gerät, dann wer stellt denn die Frage, wie lange geht denn das noch mit dem Präsidenten? Also, wer kann den Präsidenten überhaupt ablösen? Man kann ja nicht zwingen, seine Anteile zu verkaufen.
Nein, kann man nicht.
Also gut, dann wird sich weisen. Entweder merkt er selber, dass er dermaßen unbeliebt ist mittlerweile in Basel, dass er sagt, das war eigentlich nicht das Ziel gewesen. Oder er ignoriert es und sagt, ich bringe den Karren wieder aus dem Dreck und dann werden sie mir zujubeln. Das ist ja der Weg, den er eigentlich gewählt hat jetzt.
Er hat gesagt, der Meistertitel und dann ist es wieder gut. Ich glaube, er unterschätzt da einiges. Und ich glaube, er unterschätzt auch die Leute tatsächlich, die dann eben doch nicht nur der Erfolg gesehen. Weil den haben sie gehabt. Und eigentlich hat man sich ja auch darauf gefreut, dass nach reihenweise Meistertitel unter Häusler Heiz etwas Neues, etwas Regionales kommt. Ein bisschen kleiner. So einfach ist dann die Rechnung wahrscheinlich nicht.
Ja, aber dann musst du ja davon ausgehen, dass es viel einfacher ist, wenn du Unterstützung hast von den Fans zum Beispiel. Wenn du gut dastehst, dann kannst du einen zweiten Platz oder vielleicht sogar im Notfall mal einen dritten Platz eben auch mit diesen Argumenten verkaufen. Aber wenn gleichzeitig alles drunter und drüber geht und du dich dermaßen unbeliebt machst, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei ehemaligen Spielern, die Fans auch noch schätzen als Clublegende, dann hast du nicht verstanden, was es im Sport geht. Und ich glaube, das ist beim Burgener ein bisschen der Fall.
Also es ist mindestens kommunikativ hundsmiserabel. Ich glaube, das kann man sagen. Und wenn man dann noch ansteht, letzte Woche, und sagt, ja, es ist eigentlich alles okay, ja, dann hat man, also beweist man mindestens, dass man nicht so ein wahnsinnig gutes Musikgehör hat für das, was um den Club herum passiert. Weil sehr viele Leute, die dem Club nur das Beste wollen, würden, ja, geben dir im Moment schriftlich, dass nicht alles okay ist. Definitiv nicht. Aber gut, sind wir gespannt. Ich glaube, es ist nicht gespannt. Das letzte Mal, wo wir über den FC Basel geschwätzt haben an dieser Stelle.
Gespannt wie die Tennisseite.
Sehr gut. US Open.
US Open. Der Joker macht es oder Konkurrenz ist zwar rum, aber nicht so bekannt wie normalerweise. Nadal, Federer fehlend. Er hat sich jetzt da wirklich auch schon recht zum Fenster ausgelehnt mit diversen Äußerungen. Einmal hin, einmal her. Dann will er eine Spielergewerkschaft gründen, die quasi noch mehr als Spaltpilz funktionieren würde, als das mittlerweile schon so ist. Spielt ganz eine komische Rolle, der Typ, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
In einer Adriatur immer irgendwie auf Abwehr. Es kommt einem so vor, wenn es so verwöhntes Kind, das plötzlich nicht mehr kriegt, was er will und sich dann mit Händen und Füßen gegen seine Eltern wehrt, wo in dem Fall der Nadal, nein, das Bild wird ja eigentlich nicht gezeichnet haben, Nadal Federer als Eltern von Djokovic. Aber du weißt, was ich meine. Das sind so ein bisschen die grossen Figuren, die einen gewissen Stil haben, Federer sowieso, Nadal auch zum Teil, muss ich sagen.
Dürfen wir sagen.
Und dann kommt Djokovic, der will zwangshaft einfach anders sein, denkt es mir. Ich kaufe ihm das einfach nicht alles ab. Ich glaube, der spielt irgendeine Rolle, um sich ins Bewusstsein der Leute zu drängen, quasi, weil er einfach nicht an denen vorbeikommt, egal wie viel Grand Slam dass er gewinnt. Also Sympathiewert wahrscheinlich auf dem Minimum mittlerweile.
Ja, das ist das grosse Problem, oder? Also irgendwie, das ist jetzt gut, das ist sehr Bauchgefühl, aber er wirkt mindestens auf mich in vielen Fällen, wenn er öffentlich auftritt, auch nicht furchtbar authentisch. Also das schlimmste Szene, also schlimm, nein, schlimm ist es nicht, es ist nur Sport und überhaupt, aber es gibt die Szene nach dem Wimbledon-Sieg, wo er, hat er jetzt mehr als einmal gemacht, dass er dann abknüllt und das Gras, den Rasen ins Mund nimmt, den Rasen probiert und es wirkt so, als ob er sich das vorher überlegt hat. Das muss ich jetzt machen, das ist eine gute Idee, das könnte noch kultig rüberkommen. Und dann macht man es und dann schaut man auch, dass die Kamera gerade richtig ist. Und das machen die anderen womöglich auch in ähnlicher Form. Aber dort wirkt es mindestens nicht so aufgesetzt. Also es ist, ja, es gibt ein sehr unglückliches Bild ab und für sich, was er macht. Ich meine, die Adriatur, das ist nachher noch eine neue Dimension von Ignoranz gewesen, das muss man einfach sagen. Und wenn er jetzt kommt und sagt, ja, er würde es eigentlich wieder gleich machen und er sieht sich da als Sündenbock für Sachen, wo er eigentlich nichts dafür kann. Ja, es ist dann schon ein Paralleluniversum, wo er sich drin bewegt. Aber jetzt sportlich. Wer wird ihm denn gefährlich?
Es gibt ein paar jüngere Spieler, Nachwuchsspieler, die mittlerweile auch schon, aber ein paar Mal eben nicht können reüssieren. Vielleicht auch, weil die Grossen einfach immer noch rum sind. Jetzt ist es nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, Djokovic, aber Zverev zum Beispiel, Tsitsipas, Medvedev, glaube ich, zum Beispiel, wo Chancen haben, zu umschlagen, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, glaube ich aber nicht, dass die an dem vorbeikommen.
Ich glaube, die Chance war noch nie so gut wie jetzt.
Ich weiß es aber nicht.
Und ist zwar aus einem einzigen Grund.
Jetzt Kristallkugel Gysi.
Es hat keine Leute. Es ist niemand auf der Tribüne. Und normalerweise sagt man doch, wenn der grosse Star, der Grand Slam-Sieger, und da gibt es im Moment genau drei von denen, ganz grosse Namen, wenn dir die gegenüberstehen und dann fährst du gut an und liest vielleicht einen Satz, zwei vorne und plötzlich fährst du an studieren und dann kommen die Zuschauer ins Spiel. Ich meine, haben wir als Schweizer beim Roger Federer dutzende Mal können beobachten, dass da irgendeine aufmüpfige Aussenseiter irgendwann doch ins Grübeln gekommen ist und eingeknickt ist. Und das kennen Gegner von Djokovic und Nadal auch. Und wenn jetzt in New York vor leeren Rängen plötzlich dort stehst und du spielst gut und die Atmosphäre ist gar nicht so viel anders als irgendwo an einem kleinen Turnier oder sogar auf einem Trainingsplatz. Vielleicht hat das einen Effekt. Also wenn ich Geld setzen müsste, und das muss ich Gott sei Dank nicht, dann Tsitsipas, ich glaube im Halbfinale, wenn ich es richtig sehe, auf Djokovic treffen, kann sich jetzt einspielen, hat ein vernünftiges Auftaktturnier gehabt, jetzt hier im Vorfeld, das Cincinnati-Turnier, das auf New York verlegt worden ist.
Ja.
Gegen Raonic verloren, und jetzt lustigerweise schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Also man muss einfach hoffen, dass er nicht gegen Miloš Raonic spielen muss. Du hast da zuerst gehört, Tsitsipas. Wird der, der die gut Grand Slam-Serie-Sieger-Phalanx durchbricht?
Also ich weiß nicht, ob mir die Theorie wirklich einleuchtet oder nicht, weil die jungen Spieler, die wir jetzt genannt haben, die sind ja schon vor einem Haufen Leuten auftreten, die kennen die Mechanismen, auch die Dynamik, die entstehen kann, wenn ein Haufen Leute rum sind. Außerdem der Joker ab und zu auch, ja, jetzt nicht ganz so beliebt wie alle anderen, wo dann aus dem Publikum raus auch einen Haufen negative Rückmeldungen kriegt und er sich auch schon beklagt hat darüber. Ich glaube, wenn es ganz ein junger Spieler wäre, der vor einem Haufen Leuten spielen muss, den man aber auch nicht kennt, also nicht im Rang vom Zverev oder vom Tsitsipas, dann, ja, vielleicht macht es etwas aus, wenn es nicht so viele Leute hat. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie der Djokovic reagiert, wenn es gar keine Leute hat. Also ich habe jetzt noch nie ein Spiel gesehen auf so einer Bühne. Ich glaube, die Bedeutung allein von so einem Match-Turnier macht einem unerfahrenen Spieler schon noch viel mehr Eindruck als einem Djokovic zum Beispiel. Aber eben, wie der reagiert, wenn es keine Leute hat. Vielleicht braucht er auch die negative Energie, die zum Teil von den Zuschauern ausgeht, oder die positive, oder die Mischung, die es gibt. Wahnsinnig schwierig vorherzusehen, weil man es einfach nicht kennt, oder? Man hat das Grand Slam-Turnier vor leeren Rängen. Wann hat es das schon jemals gegeben? Ich glaube, in der
Nachwuchszeit. Keine Ahnung, aber wenn...
Haben so ohne Zuschauer gespielt, aber auch nicht lange.
Irgendjemand ist dort sicher schauen damals.
Ja, vielleicht bei den ersten Match, aber das war noch kein Match. Also.
Aha, nein, also ich meine Grand Slam. Also, eben, ja, genau. Ja, nein, also
Bedeutung von dem Turnier mit Zuschauer, logisch, ohne Zuschauer, ganz etwas anderes, ja.
Profisport gibt es ja eigentlich nur, weil es irgendjemand gibt, der es sehen will.
Absolut.
Ha! Ja. Was haben wir gesehen am Wochenende? Marc Hirschi, Tour de France, hat tatsächlich auch angefangen. Heute, Dienstag, die vierte Etappe, während wir aufnehmen. Wer weiß, vielleicht hat er jetzt, bis der Podcast draußen ist, sogar eine gewonnen. Am Sonntag, junge Berner auf Platz 2 gefahren. Der Marc Hirschi, nur vom Herrn Alaphilippe geschlagen worden im Endspurt. Haben wir endlich wieder einen, der für die grossen Rundfahrten, der für grosse Siege zu brauchen ist? Ein Velofahrer.
Du kannst Fragen stellen.
Ja.
Weisst es du?
Ich habe gefragt, tatsächlich. Ich habe unseren geschätzten Velokollegen Matthias Germann gefragt, der durchaus optimistisch ist, tatsächlich. Also im Moment logischerweise sicher nicht einer, der auch nicht davon fährt im Feld. Logischerweise nicht. Im Moment geht es um Etappensieg bei ja, wahrscheinlich so mittelschweren Tour de France-Etappe oder um Klassiker. Lombardei-Rundfahrt ist genannt worden oder irgendwie das Amstel Gold Race wären so Kandidaten. Für Paris-Roubaix-Sieger zu wenig schwer, sagen die Fachleute. Kann ich nicht beurteilen, aber scheinbar ist das so. Und irgendwann möglicherweise dann kleinere Rundfahrten, die tatsächlich auf den Radar kommen können. Aber das ist sicher noch Zukunftsmusik. Was man dieses Jahr kann sagen, er hat den grossen Vorteil, dass es keinen Captain gibt in seinem Team, der für ihn muss gefahren werden. Also eigentlich hat er jetzt 3 Wochen lang freie Fahrt. Muss niemandem helfen, kann auf eigene Faust. Und es hat jetzt eigentlich schon sehr gut funktioniert. Also die Franzosen, die L'Équipe, habe ich gesehen, sehr beeindruckt gewesen.
Schön.
Super, gut, oder? Interessiert dich das eigentlich noch, Velo?
Ja, ich schaue vor allem aber dann, wenn es in die Berge geht. Das ist wirklich faszinierende Bergetappen und auch Ankünfte. Die flachen Etappen interessieren mich ehrlich gesagt weniger.
Aber am Sonntag ist schon aufgegangen und wieder runter.
Ja, ja.
Und jetzt heute geht es, glaube ich,
aber, Berge. Aber ich meine, die richtigen brutalen Bergetappen.
Mhm. Mont Ventoux. Immer Beispiel. Wieder schön.
So etwas. Alpe d'Huez.
Oui.
Aber am liebsten Zeit fahren, weil dann sieht man es. X-mal die Kurve, 13 sind es.
Nein, das ist furchtbar.
Das finde ich am schönsten.
Zipfahren. Nicht nur
einmal. Nein, oh. Zipfahren auf der Alpe d'Huez.
Ach so, das okay. Ich, aha.
Das gibt es nicht jedes Jahr. Das gibt's,
nein, das
ist... gibt es eh nicht jedes Jahr, aber irgendwann hat es mal zweimal hintereinander gegeben. Das ist wahnsinnig faszinierend. Da siehst du wirklich, oder kriegst du die ganze Stimmung dort, was es jetzt leider nicht gibt. Aber beeindruckende Kulissen sowieso. Und die Anforderungen für die Fahrer, 13 kehren, steil drauf. Also kriegst du es besser mit. Hat jetzt mit dem Hirschi nichts zu
tun
direkt.
Aber gar nichts.
Ich muss sagen, ja, die flache Etappe mit dem Sprinter. Ja,
der aber Hirschi ist kein Sprinter.
Nein, aber er ist ja Zweiter geworden dort.
Ja.
Ich schaue einfach die flache Etappe nicht so gern, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bergetappen ja. anschaue, weil es einfach auf und ab. Auch die Abfahrten finde ich spannend, wobei, da muss man auch schon wieder vorsichtig
sein. Im Moment sind sie ein bisschen zu spannend,
habe ich das Gefühl. Zu spannend, eben ja. Zu gefährlich sollte es ja auch nicht sein. Aber ja, wenn es dann wieder in der Brombeere verschwinden, irgendwo über dem Zaun.
Unangenehm.
Unangenehme Mischung auch zum Zuschauen, muss man ehrlich sagen. Der Hirsch ist sicher, da steht ein Versprechen für die Zukunft. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Blauen raus sagen, ja, das ist sicher ein Versprechen. Ich kenne den Steve Hirschi besser.
Ah.
Ehemaliger Klasseverteidiger aus Langnau, glaube
ich. Mhm. Dann ist Lugano gelandet. Lugano
gespielt, lang. Der Marc Hirschi, ja. Ich hoffe, dass der Nobel kann Zweiter werden oder sogar eine Etappe gewinnen kann.
Etappensieger, potenziell, kann ich mal sagen. Aber hoffen wir es doch.
Gesamtsieg kommt, glaube ich, nicht in Frage. Oder ist er dort auch zu leicht?
Das ging noch lang. Da müsste sich wahrscheinlich schon noch ein bisschen entwickeln. Aber wer weiß?
Gut.
Hoffen wir es. Oder wir können uns zum Fenster rauslehnen und behaupten, ja, in den nächsten 10 Jahren und so. Aber ich glaube, das nimmt uns eh niemand ab. Reden wir noch einmal über Profisportler und was passiert, wenn niemand zuschaut. Oder so ähnlich. Es geht um einen US-Sport und um die Black Lives Matter Protesten. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, das richtig zu sagen. Ist auch gar nicht unwichtig. Darum wäre es eigentlich schon nicht schlecht, wenn man es richtig anbekommt. Also, letzte Woche, nachdem es in Kenosha, nennt sich die Ortschaft, wieder einen Fall gegeben hat von Polizeibrutalität gegen ein schwarzer Amerikaner. Wieder Ausschreitungen. Und dann hat die NBA das erste Mal nicht gespielt. Playoff-Match abgesagt, noch am gleichen Tag. Die NHL einen Tag später, aus Gründen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber man hat es dann irgendwie auch noch gemerkt, dass es offensichtlich ein Problem ist. Und jetzt ist die Diskussion im Prinzip, was soll der Sport erstens in so einem Fall grundsätzlich machen und gibt es noch eine Steigerung von dem? Der LeBron James zum Beispiel hat ja dann irgendwann mal gefordert, man soll die Saison ganz abbrechen.
Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, Athleten haben dann Einfluss und Ausstrahlung, wenn sie eben das machen, für was sie berühmt sind, nämlich Sport treiben. Also grundsätzlich bin ich einverstanden, wenn man Spiel bestreikt, vielleicht auch mehr als nur eins, ist jetzt ein bisschen schwierig inmitten von der Covid-Pandemie, wo die Spieler, die Profis in einer Bubble leben und der Spielplan dementsprechend auch verdichtet ist. Aber grundsätzlich Spiel aussetzen, um ein Zeichen setzen, ja, eine Saison abbrechen, dann verlierst du eben den Einfluss als Athlet. Dann wirst du nicht mehr wahrgenommen, dann gerade schon in Vergessenheit. Also eine ganz schwierige Mischung. Wie weit sollen die Athleten gehen? Ich finde, darauf aufmerksam machen, nicht sich verstecken hinter dem Sport und sagen, es geht uns nicht an, wir sind nur Sportler. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Man muss gezielt Zeichen setzen und schauen halt, tatsächlich, dass die Clubsitzer auch endlich begreifen, um was es geht. Das sind vielfach, ganz vielfach reiche, weisse Familien, die vielleicht nicht gerade die sind, die
nicht die fortschrittlichsten Leute, nicht unbedingt am Puls von der Zeit.
Soziale Visionäre sind das nicht, die sind zufrieden, wie es ist. Ist ja logisch, das sind die reichen, eingesessenen amerikanischen Familien, die ihr Vermögen weitergeben haben über Generationen und Generationen, wo halt die Sozialschicht in Amerika auch nicht anders kennen, oder? Das darf man auch nicht vergessen. Aber die Athleten, die eben vielfach gerade in der NBA oder in der NFL sind, die Athleten schwarz, und Clubsitzer sind weiß. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Aber dass dort einmal irgendwo ein bisschen eine Veränderung eintritt, das würde, glaube ich, eben auch zeigen, dass es vorwärts geht in Amerika. Es bringt aber im Moment noch zu wenig, weil Clubsitzer mehrheitlich immer noch weiß sind und die, die den Sport ausüben, schwarz. Und wenn die, die den Sport ausüben, protestieren und Clubsitzer das einfach nur so hinnehmen und sagen, na gut, im Moment kann ich mich nicht dagegen wehren, weil sonst verliere ich mein Ansehen und vielleicht auch noch Sponsoren. Wenn dort nicht das Umdenken stattfindet und dass der institutionelle Rassismus, der in Amerika eben tief verankert ist, sich nicht angreifen lässt, dann wird es immer wieder solche Vorfälle geben, wo nachher eben wieder das Gleiche passiert wie jetzt. Es wird einen Streik geben und innerhalb von einer Woche wird wieder gespielt und dann ist das Thema wieder auf einer anderen Ebene.
Das ist ja wahrscheinlich die grosse Frage, oder? Was passiert jetzt? Also das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass das Sportligen, ganze Ligen zum Teil, im Baseball, die MLB, dort sind einzelne Spiele ausgefallen, bestreikt worden. Die Eskalationsstufe haben wir noch nie erreicht. Und die Frage wird schon sein, bis jetzt waren es häufig einzelne Leute, die protestiert haben. Also eben Colin Kaepernick und unsere sind bestens dokumentiert. Ja. Dann auch irgendwie als Schattenbox-Partner von Donald Trump, in dem sie im Präsidentschaftswahlkampf vor 4 Jahren, man kann sagen, missbraucht wurden. Die Frage ist schon, was die Athleten, die Argumentation jetzt ist ja, man sagt, okay, wir haben protestiert, wir haben gemacht, wir haben da, wir haben gesagt, geändert hat es nichts, jetzt streiken wir. Und jetzt ist die Frage, ändert sich jetzt etwas? Wahrscheinlich auch nicht so schnell, oder? Der Punkt ist, was kann das Nächste sein, was passiert? Also was man jetzt offensichtlich angestoßen hat, ist zum Beispiel, also in der NBA ist es mittlerweile schon relativ gut dokumentiert, dass zum Beispiel Clubsitzer ihre Stadien an den Wahlterminen, also Wahl... wie nennt man das? Also Wahllokal, exakt.
Merci. Macht der NHL übrigens auch in Arizona zum Beispiel. Also,
das ist jetzt auch eine neue Entwicklung, oder?
Arizona, glaube ich, spielen Phoenix Coyotes.
Arizona Coyotes heisst sie jetzt. Ja, gut, ist auch wurscht.
Haben die Bereitschaft auch schon signalisiert. Ich glaube, es bewegt sich schon etwas. Die Frage ist, die Vorfälle zwischen oder wo es um Polizeibrutalität gegen schwarze Amerikaner geht, die werden ja nicht einfach so verschwinden. Was passiert das nächste Mal, wenn wieder so ein Fall bekannt wird?
Das ist die grosse Frage.
Wie weit sollen sie denn gehen? Sollen sie wirklich aussetzen oder wieder einzelne Spiele aussetzen oder eine Saison abbrechen? Das fragen wir uns. Und das Problem ist eben, was sind die Auswirkungen davon? Von den Clubsitzern sagt natürlich, wenn ihr nicht spielt, verlieren wir Fernsehgelder und so weiter, dann müssen wir uns anders orientieren. Dann schmeißen sie wahrscheinlich alle raus und sagen, die Verträge haben ihr quasi nicht erfüllt, also sind sie nicht mehr gültig. Können sich das die Leute leisten? Ich sage jetzt einen LeBron James schon, der hat
seine Schäfchen im Trockenen.
Genau. Andere weniger.
Die wahrscheinlich.
Haben das erst noch vor.
Die Frage ist also, natürlich...
Die auch nicht einverstanden sind. Es ist ein wahnsinnig komplexes Problem, oder? Ich denke eigentlich, dass eine schrittweise Eskalation muss da sein, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Das heisst, nächstes Mal vielleicht nicht nur ein Spiel bestreiken, sondern eine Woche lang in Streik treten. Natürlich wirft das wieder andere Probleme auf mit dem Spielrhythmus, mit dem Kalender und so weiter. Aber ich glaube, dort muss man einfach mal sagen, was ist wichtiger.
Ja, das ist die grosse Frage. Und zu lang hat ja der Sport tatsächlich sich einfach auf den Standpunkt gestellt. Ja. Und das hätte ich glaubt, Sport von allen anderen haben wir keine Ahnung. Das ist ein bisschen dünn, oder? Also sind ja dann auch meistens alles mündige Bürger tatsächlich, mindestens auf dem Papier, sollte in der Lage sein, sich zu den meisten Themen mindestens eine Meinung zu bilden und sich entsprechend zu verhalten. Also der ist jetzt auffällig, ich weiß nicht, ob der Alain Vigneault mitbekommen hat, der Trainer von der Philadelphia Flyers, der sich wirklich hat versucht rauszuwieseln, gesagt hat, ja, du angesprochen auf den Streik, den es nicht gegeben hat am ersten Tag von diesen Protesten in der NHL. während dem die NBA Spiel abgesagt hat, ja, er hat das in dieser Bubble, wo man in Toronto ist, einfach nicht mitbekommen. Er wusste nicht, was außerhalb läuft. Ich meine, das ist absurd, das ist Blödsinn, das ist eine Ausrede und nichts anderes als das.
Das ist eigentlich beschämend.
Es ist wirklich,
man hat ja in einer Sportgarderobe, ich glaube, nationenübergreifend auf jedem Kontinent einen Querschnitt von der Bevölkerung. Du hast gescheite, weniger gescheite, wie du auf der Straße auch antriffst. Und mindestens mitkriegen, was gerade läuft aktuell in der Gesellschaft und vor allem in Nordamerika, tut das jeder.
Ja.
Was mich interessiert, ist eine andere Frage. Das, was der Vigneault gesagt hat, ist einfach nur eine billige Ausrede gewesen. Er hat sich wahrscheinlich ausreden, weil er Angst gehabt
hat, etwas Kontroverses
zu sagen. Was ich sage, kann nur falsch sein. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, wo Haufen, das darf man auch nicht vergessen, Haufen dieser Sportler sind tatsächlich darauf getrimmt, ja, nichts zu sagen, was irgendwo könnte verwertet werden. Was auch keinen Sinn macht. Man kann sich jederzeit dezidiert äußern, wenn man das mit Anstand und Stil macht, ist das immer möglich. Und in dem Fall besonders, finde ich eigentlich, gibt es gar keine zwei Fragen oder zwei Antworten. Es gibt nur, man kann das weder gut finden, noch kann es einem nicht interessieren, man kann es einfach nur verdammen.
Ja, also ich meine, die Geschichte wird, ja, ich glaube, relativ gnadenlos eindeutig sein am Schluss. Aber, was du wahrscheinlich sagst, ja. Also zu lange hätte das im Sport funktioniert, dass man gesagt hat, also in Europa läuft es immer noch so. Also wenn man jetzt machen wir das Fass auf. Wenn man die Rassismusdebatte, Mesut Özil, die deutsche Nationalmannschaft anschaut, wo nachher Manuel Neuer und Thomas Müller zum Beispiel öffentlich gesagt haben, eben, das können gar kein Thema sein, mehr oder weniger. Da verschließt man dann schon auch gerne die Augen vor Themen, wo man könnte dann das tatsächlich auch nutzen, um gewisse Sachen ansprechen.
Eben, aber also, das machen beide Seiten, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Mesut Özil hat dort auch gewisse
Keine glückliche Figur
absolut. Und das Thema auch missbraucht, um irgendwie von dem ablenken, was darum gegangen ist. Gut, lassen wir das.
Eben, ein Fass. Genau. Aber
es ist schon auf. Jetzt müssen wir davon trinken.
Nein, müssen wir nicht. Das ist eben das Gute. Man kann und immer noch Nein sagen.
Wenn er mal angezapft ist, kannst du nicht mehr Nein sagen.
Doch. Weissbier, das ist das Schlimmste. Da muss man eigentlich Nein sagen. Ja, so schnell wie möglich davon säckeln. Zum Beispiel im Endspurt. Genau. Überleitung, los. Sehr zack. Gute Überleitung. Zack.
Endspurt.
Lassen wir los. Die GC bedient sich in Portugal und bei den Wolverhampton Wolves.
Ja, Wanderers. Grosse Überraschung. Die Ehefrau vom Wolverhampton-Besitzer ist GC-Besitzerin. Der Herr Mendes, Jorge Mendes, Spielerberater, dort grossen Einfluss bei dem Fosun-Konglomerat. Und dementsprechend scheint man bei GC entweder Leute zu holen aus Portugal oder aus Wolverhampton oder beides. Portugiesen, die aus Wolverhampton kommen. Fantastisch. Gross, wirklich ganz, ganz grosse Überraschung. Wird sicher auch zur Identifikation beitragen von den Zürcher mit GC, wo ja sowieso überhaupt nichts im Argen liegt. Ah, es ist brutal. Es tut als jemand, der mit GC nichts am Hut hat, da ein bisschen weh. Ferrari, apropos wehtun, landet
ouch, ja.
Hinter Sauber sogar. Der tiefste Tiefpunkt war ein Tiefpunkt.
Ja, aber nicht wegen Sauber, weil man nicht kann hinter denen fahren. Sind zwar im Moment auch jenseits von Gut und Böse, muss man sagen, als, wenn man Sauber ein bisschen gern hat. Aber tatsächlich fährt Sauber oder Alfa Sauber ja mit Ferrari-Triebwerk. Und wenn dann der Hersteller selber hinter einem Motorenkund herfährt, bedeutet das ja nichts anderes, dass das Auto selber auch schlecht ist. Und das darf eigentlich Ferrari nicht passieren. Man hat sich da verstrickt letztes Jahr, wo man dann, ich glaube, bescheissen darf man nicht sagen, aber wo man getrickst hat, mit der Benzindurchflussmenge zum den Anschluss an Mercedes schaffen und dann musste man zurückbuchstabieren. Jetzt läuft der Motor wieder so, wie er dürft. Und er ist einfach nichts wert. Also,
was hat es mit dürft zu tun?
Mit dürft.
Dürft, Tom.
Dürft.
Was macht er eigentlich der?
Ja.
Das müsstest du mir jetzt sagen.
Lieber nicht wissen. Nein, das mache ich nicht.
Excuse. Schnell weiter.
Irgendwo sieht man einfach, dass bei Ferrari auch im Moment innerhalb nichts geht. Es ist alles blockiert, weil offensichtlich sind alle daran beteiligt bei den Motoren.
Fiasko.
Schiss, sagen wir jetzt einmal. Und jetzt kann niemand entlassen werden, weil alle im gleichen Boot sitzen. Aber ich meine, das schadet der Marke und das schadet auch der Formel 1 insgesamt, weil Ferrari brauchst als Blitzableiter meistens. Ganz schade. Fritz Scherwe, eigentlich ein Idol von meiner Jugend gewesen. Jemand, der meinen Grossvater beobachtet, wenn er den Fritz Scherwe im Fernsehen geschaut hat. Jetzt ist er nicht mehr. Der Fritzli Scherwe, sympathischer.
77-jährig gestorben am Samstag. Ja, sehr traurig. Der beste Boxer, den die Schweiz je hatte, tatsächlich. Fliegengewicht, zweimal um die Weltmeisterschaft gekämpft in den 70er Jahren. Und wahrscheinlich ist es ihm, wäre es ihm jetzt wahnsinnig unangenehm, dass wir da schon wieder gross über ihn reden. Ist, glaube ich, der Bescheidungssportler, den man sich vorstellen kann. Also muss nach seiner Karriere auch selber im privaten Rahmen nur noch in Ausnahmefällen überhaupt über das Boxen geschwätzt haben. Ja, ein, zweimal mit dem Fred am Rand von irgendwelchen Boxveranstaltungen. Ja, wir müssen die Würmer zu den Nasen rausziehen. Nicht auf unsympathische Art, überhaupt nicht. Hat sich einfach nicht so wichtig genommen. Ja, schade.
Wohltuend.
Hat gerne noch ein bisschen bleiben dürfen. 77 ist er geworden. Genau. John Rahm am Wochenende. Gross oben ausgeschwungen.
Und im Golf. Wortspiel wieder mit dem Rahm.
Ah,
die haben
toll.
Wir jetzt ausgekostet bis zum Geld. Ich meine, John Rahm, Spanier 25, eigentlich nicht in Amerika gross geworden, aber seine Golfkarriere dort gestartet, die Universität von Arizona, glaube ich. Ist auch ein bisschen schon Amerikaner geworden in seinem Verhalten, redet natürlich wahnsinnig gut Englisch und schlägt jetzt auf dem Platz, endlich so zu, wie man es schon lange erwartet hat, gewinnt nämlich Turnier schon das zweite diese Saison auf einem schweren Platz und macht sich somit nicht nur zum Mitfavorit für die FedEx Cup Playoffs, sondern auch für die US Open, wo glaube ich am 17. September um das Wochenende herum gespielt wird. Also man darf hoffen, dass ein Europäer gibt als Mehrfachsieger in nächster Zeit.
Freut mich.
Hervorragend.
Der Mark Hirschi vom Golf sozusagen.
Nein, das kann man nicht sagen. Fußball-Nazi.
Ja. Nations League.
Nations League steht da. Was machen wir gegen die Ukraine?
Wir gewinnen. Wir müssen ja nicht ins Penalty schießen. Das ist unmöglich. Aha. So wie ich informiert bin. Und ich glaube, dann...
Wieder aus der Mottenkiste kommen.
Ja, es ist, das ist einer von diesen Matchen, wo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß noch genau, wo ich den Match geschaut habe. Es war furchtbar schlecht, das Spiel. Das Penalty schießen sehr spannend kurz. Man hat irgendwann mal gemeint, man hätte eine Chance, weil der Ukrainer ja auch den ersten Penalty verschossen hat.
Aber das ist so eine... Das ist mir in Erinnerung geblieben. Also dermassen Angsthasen-Match, wo man einfach nichts gewagt hat. Und genau so hat man nachher auch Penaltys geschossen. Das ist richtig, da hat sich richtig der Volkszorn erhoben nachher.
Ja.
Man hat eigentlich weitergekommen, natürlich.
Das hat man wollen.
Da hat man gehofft, dass man eine beherzte Leistung sieht. Und dann ist die einfach nicht gekommen. Man hat einfach versucht, sich, weiß auch nicht, mit 0-0 durchzumogeln. Und dann sich entschieden, gut, den Penalty schiessen machen wir auch nochmal auf 0-0. Aber wo führt denn das hin?
Ja, das führt auf 0-0 im Penalty schiessen. Das ist natürlich eine schwierige Strategie, muss man sagen.
Er hat sich geweigert, dort Gold
zu schiessen. Alex Frey noch kurz vor dem Ende der Verlängerung ausgewechselt vom Köbi Kuhn. Das habe ich dem lang nicht verziehen. Also ich weiss nicht, wer hat ausgewechselt werden oder wer hat rausnehmen
wollen.
Aber gleich, der beste Penalty-Schütze. Und die Schweiz lang hatte, hat einfach vom Platz genommen. Aber
da hätten wir wenigstens einen gehabt, der innen ist.
Die sind alle nicht beteiligt. Jetzt, am Donnerstag, wenn es gegen die Ukraine geht. Also ich sage, es gibt ein 2-0, ist entspannt.
Ja.
Du? Hast du einen
Tipp? Ja gut, die Ukraine. Der Andriy Shevchenko spielt auch nicht mehr. Der wird auch nicht Penalty schiessen, wenn es einen Penalty gibt. Also ich hoffe, dass man die Ukraine kann schlagen kann.
Das hoffen wir alle.
Vielleicht langt auch das 1-0, muss ich nicht übertreiben.
Doch, ich glaube, am Schluss fahren wir eben noch einen Konter und dann abzockt.
Gut.
Über eine Lecke ins leere Goal schieben. 2-0. Adieu, merci.
Die Auflösung gibt es nächste Woche.
Und genau.
Dann haben wir unseren Fußballexperten.
Dann kannst du Marco Meder erklären, warum es so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist.
Und vielleicht kann er noch etwas über IB sagen und der FCB.
Und der FC Luzern, wo er ganz nah dran ist.
Wo wir ja immer im Trübenfischen und uns gleich machen. Aber im Trübenfischen hat eben auch seinen Reiz ab und zu fängst du eben gleich etwas.
Ja, meistens ziehst du schon raus. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Absolut, wir hoffen auf zahlreiche
Downloads, Abos.
Bis am Schluss durchhören, bringt uns glaube ich auch etwas.
Scheinbar. Und wir glauben sowieso an uns, wo uns mindestens unsere Podcast-Chefs sagen. Doch. Ja, eine gewisse Autoritätsgläubigkeit zeichnet mir aus. Und das würde ich dir auch empfehlen, im Sinne von der Absicherung von deiner dritten Säule auch in Zukunft. Gute Zeit. Bis gleich. We'll be right back.